Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Krypto-Nerds Uncut. Wie immer jeden Freitag das Aktuelle der Woche. Und ich glaube, diese Woche war echt einiges drin. Also von dem großen südkoreanischen Börsencrash bis hin zu neuen Spannungen in Nahost. Strategy hat fast einen Monat gar nicht gekauft und vieles, vieles mehr. Sascha, ich glaube, wir haben eine vollgepackte halbe Stunde und damit schön, dass du wieder mit dabei bist. Lieber Sascha, wie geht's dir?
Mir geht es sehr gut. Der Sommer ist zurück. Es ist warm.
Sauwarm. Es ist sauwarm. Sonnig. Also ich war gestern in Hamburg, da hatten wir 39 Grad tatsächlich, hat das Auto zumindest gemessen. Also quasi das deutsche Dubai. Wie war es bei euch im Süden? Wahrscheinlich noch heißer, oder?
Nee, das gleiche ziemlich. Ich habe, je nachdem, wo du hier in der Ecke bist, aber du hast gestern auch zwischen 38 und 40 Grad tatsächlich gehabt.
Okay, ja. Hat sich dann zum Glück wieder ein bisschen abgekühlt. Und ja, bevor wir reingehen, wie jede Woche, vielen, vielen Dank an unsere Kollegin von Bison, die unseren Podcast hier unterstützen. Liebe Grüße nach Stuttgart. Und ich würde sagen, Sascha, lass uns nicht viel Zeit verschwenden. Wir machen den Screen einfach an und legen los. So, diese Woche, Sascha, was gab's?
Nahost, Spannungen steigen. Wir hatten einen Börsencrash in Korea. Wir hatten einen KI-Aktienabverkauf in den Staaten. Es war alles dabei.
Ja, also der Bitcoin leichte Minus seit letzter Woche. Wir hatten letzte Woche am Donnerstag aufgenommen und Freitag war es dann echt nochmal rumpelig. Da sind wir nochmal kurz durchgereicht worden. Wir schauen es uns gleich gemeinsam an. Sind jetzt hier bei 63.630 US-Dollar und somit mit knapp 2,2% im Minus. Schau mal drauf.
Wir waren gestern auch mal bei 65.000, ne?
Ja, wir können gleich mal, oder komm her, dann gehen wir mal hier rein. Ich zoome mal ein wenig. Also wir wurden auf jeden Fall ordentlich durchgereicht. Genau, wir waren über 65, sind jetzt wie gesagt bei 63.630 roundabout. Also wurden nochmal echt gut durchgereicht gestern. Woran hattet ihr gelegen, könnte man fragen, Sascha?
Ja, woran hat es gelegen? Also die Woche kam natürlich...
Ja, woran hatte ich?
Ökonomisch extrem viel zusammen. So, die Frage ist natürlich auch, war es dann wieder hier ein bisschen Flucht im Bitcoin oder hat man gedacht, das ist eine Erholung oder hat man hier quasi jetzt dann aufgrund der keines Zinsentscheides oder man weiß es nicht.
Ja, also grundsätzlich würde ich tatsächlich sagen, dass so diese ganze Iran-Thematik natürlich wieder ein bisschen Schwung reinbringt. Generell können wir sagen, auch die ganze Thematik mit den Bitcoin-ETFs ist natürlich auch was, wo wir letzte Woche noch gelobt haben und haben gesagt, so vielleicht geht es jetzt wieder in die richtige Richtung. Ich packe das mir gerade mal. Letzte Woche haben wir gesagt, wir hatten knapp eine Woche wieder Inflow, sah positiv aus. Aber generell sind wir da natürlich dann direkt den Tag wieder, da hatten wir noch keine Daten, als wir gesprochen haben, ja, direkt 225 Millionen Outflow und 240 Millionen am nächsten Tag und seitdem hatten wir echt wieder einiges an Outflows. Generell kann man tatsächlich auch sagen, dass die Outflows, ich hatte mir das mal hier rausgesucht, wo haben wir es? Genau, wir hatten insgesamt im Juli nur 205 Millionen US-Dollar Nettozuflüsse. Das ist der schwächste positive Monat seit ETF-Start im Januar 2024. Also ich glaube, das sagt auch schon einiges aus. Es ist kein negativer Monat gewesen, aber der schwächste positive. Also so wirklich Momentum nehmen wir da nicht unbedingt auf. Ich hatte diese Woche tatsächlich auch eine ganz spannende Podcast-Aufnahme mit 21 Shares. Das wird höchstwahrscheinlich in 3 Wochen spätestens rauskommen und da hatten wir den Chief Investment Officer mit dabei und haben da echt mal so auch beleuchtet, wie sie das einschätzen, wie die Flows auch in Europa sind. Da zeichnet sich nämlich gerade ein anderes Bild. Das ist eher tatsächlich gar nicht so schlecht wie bei den ETFs in Amerika. Muss ihn da nochmal fragen, ob es da auch irgendwo Public Informationen zu gibt. Zumindest habe ich jetzt in der Kürze nichts gefunden gehabt. Woran sich das dementsprechend ablesen lässt. Genau. Was hatten wir diese Woche gesehen? BNB war ein Stück weit unter den Gewinnern der Woche, jetzt nicht so akut, aber hat zumindest mal kurzzeitig reingepumpt. Wir können es mal anschauen. Denn was Genau, es ist jetzt, warte mal, heute haben wir den 31. Nee, vorgestern. Also von vorgestern gesehen auf den 30. quasi hoch.
Ja.
Und hatten da nochmal einen guten Anstieg. Grund der ganzen Nummer, der CC hat sich geäußert, dass er in den kommenden Wochen möglicherweise ein paar Meme-Coins traden wollen würde. Was hältst du von dieser Aussage? Ist das nicht so dieses, wir wollen mal wieder ein bisschen Schwung auf die Chain bringen, mäßige? Oder was, wie schätzt du das aktuell ein?
Weiß ich nicht. Also, ich meine, er kann ja Meme-Coins traden, wenn er Meme-Coins traden will. Das ist ja okay. Die Frage, also irgendwann muss es ja kippen. So, jeder Bullrun startet im Prinzip damit, dass du Retail wieder für die Chains begeistert. Das heißt, wir brauchen irgendwann, wenn wir steigende Kurse sehen wollen, brauchen wir wieder den Kipppunkt. Und erfahrungsgemäß, zumindest aus dem letzten Bullrun, kommt der Großteil des Volumens einfach über Memecoin-Trading.
Mhm. Ja, wir haben ja verschiedene Sachen, ne? Also wir hatten ja auch über, oder bevor wir da reingehen in das Thema Zinsen, würde ich nochmal eine Sache, weil du ja auch gerade gesagt hast, so was ist eigentlich so auf den Chains los, ja, und wir brauchen da mehr Aktivität. Du hast da was mitgebracht, vielleicht kannst du dazu zwei, drei Worte sagen.
Ja, da wurde ich auf X die Woche drüber gestolpert, das zeigt im Prinzip so einige der hochgelobten großen Chain-Projekte der letzten Jahre, im Vergleich zu was haben sie geraced, zu was ist aktuell Revenue in 24 Stunden. Und gerade so Dinger wie EOS war ja super gehypt oder Somnia hat ja jetzt auch ewig lang hier Way to Mainnet globale Tour gemacht oder Polkadot kennt sicherlich auch noch jeder. Conflux ist sicherlich auch ein Name. Oder Sai hat auch viel geraced. Tempo, das ist Wahnsinn. Also insgesamt geraced mit diesen ganzen Chains, die hier da sind, 7,5 Milliarden.
Mhm.
Und diese 7,5 Milliarden geraced, hast du aktuell ein Revenue in 24 Stunden von $1,306.
Ja. Ja, das ist so ein Thema, was dann natürlich von einigen aufgegriffen wird, die es nicht gut mit sozusagen der ganzen, dem Ökosystem halten, die ja dann sagen so, wie verdient der Scheiß eigentlich Geld? Ja, und warum fließt da so viel Geld rein? So. Und das muss man sich dann ein Stück weit auch zurechtfragen lassen, denn wenn das gleiche Geld in KI geflossen wäre, wäre wahrscheinlich schon höhere Return bei rausgekommen. Ja, so.
Ja, vielleicht ist es das auch, weil letzten Endes das Geld wurde geraced. Ganz sicherlich haben die VCs, die das Geld gegeben haben, relativ früh aus den Projekten die Möglichkeit gehabt, Token zu verkaufen oder Anteile zu verkaufen. Also ich glaube schon, dass es hier viele Gewinner gegeben hat.
Ja, definitiv. Definitiv. Ich gucke gerade mal, wie das ausschaut bei.
Ja, gut. Aber es ist ja, wie gesagt, hatten wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Der Markt muss sich bereinigen. Es gibt zu viele Blockchain-Projekte für die derzeitigen Anwendungsfälle. Und auch dann wird es nicht der Fall sein, dass du jetzt die ganze Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs auf viele, viele verschiedene Chains splitten wird. Da wird eine Chain geben und auf der wird es laufen.
Ja, ja. Werbung. Wenn du mit Krypto starten willst, ist nicht die erste Frage, welchen Coin kaufe ich, sondern wem vertraue ich und wie kompliziert wird das? Genau deshalb möchte ich dir heute unseren Partner Bison empfehlen. Bison ist der Krypto-Broker von der Gruppe Börse Stuttgart mit über 160 Jahren Erfahrung am Markt und Made in Germany. Der Fokus ist ganz klar: Einfachheit und Zuverlässigkeit. Du kannst dich in der App oder über Web kostenlos registrieren, dich ganz einfach verifizieren und dann in wenigen Minuten loslegen. Was ich als einsteigerfreundlich empfinde, Bison hat ein intuitives Design, mehr als 50 echte Coins wie Bitcoin oder Ethereum und der Handel ist gebührenfrei, ohne Kosten für Ein- und Auszahlung oder Kontoführung. Wenn du Bison jetzt einfach mal austesten möchtest, bekommst du mit dem Aktionscode BITCOIN10 10 Euro in Bitcoin. Wie? Kostenlos registrieren, Konto verifizieren, Geld einzahlen und Krypto handeln. Hinweis auf die Teilnahmebedingungen unter bison.app/audio. Werbung Ende. Okay, aber lass uns mal zum Thema kommen, was wir letzte Woche schon besprochen hatten. Das ganze Thema Zinsen und wo entwickelt sich die Reise hin. Wir hatten letzte Woche schon einfach durch die Themen, die wir so auf Polymarket gesehen hatten und auch aus verschiedener Kommunikation heraus für uns gesagt, so hey, da wird nichts passieren und de facto gehen wir eher davon aus, dass wir noch das Thema, warte mal, ich gehe hier mal eine auf die Wochenansicht. Genau. Also, wie viele Rate Cuts kommen noch in 2026? Wenn wir jetzt nach Polymarket gehen, schätzt knapp 89 oder beziehungsweise knapp 90% schätzen ein, dass keine weiteren Rate Cuts mehr kommen. Also, dass wir Zinssenkungen überhaupt noch in diesem Jahr sehen. Was sich gerade mehr dreht, ist das Momentum Richtung Fed Rate Hikes, also quasi Zinserhöhung in 2026. Wir lagen da auch schon mal nochmal einen Tacken höher jetzt vor kurzem, aber wir sind jetzt so bei 67% Chance. Ja, also es ist schon eher das, was man sieht, und wenn man da auch nochmal drauf schaut, genau, also es gab ja die Abstimmung und die ist 9-3 ausgegangen und es haben sich wohl drei Personen auch dafür drei Stimmen gab es auf dem Thema, dass die Zinsen erhöht werden sollen um 25 Basispunkte. Und somit merkt man schon, es gibt auf jeden Fall intern einige Stimmen, ja, wenn auch noch nicht so viele, aber einige Stimmen, die das Thema Zinserhöhung auch eher sehen. Und es bleibt die Frage, wann es kommt. Ich gehe schon davon aus, dass es dieses Jahr noch kommen wird. Die Frage ist aber, ja, wie sich quasi dieses Gewicht zwischen wir lassen die Zinsen so, wie es ist, und wir wollen Zinsen erhöhen, wie sich das letzten Endes über die nächsten Wochen so auspendelt. Wir hatten jetzt schon einige Zinsentscheidungen, wo einfach nichts passiert ist. Und ja, also natürlich steigende Zinsen ist nicht das, was wir unbedingt brauchen im Bitcoin oder auch in On-Risk-Assets. Dementsprechend sind es verschiedene Themen, die gerade so drücken. Ne? Also einerseits so das ganze ETF-Outflow-Thematik. Ja, da kommt nicht wirklich was relevant dazu. Dann haben wir die Zinsen, die nicht wirklich positiv sind und auch der Ausblick gerade nicht wirklich positiv ist. Im Podcast wurde schon gesagt, dass gegen Ende des Jahres der Bitcoin-Kurs schon so Richtung 100.000 aus Einschätzung des Chief Investment Officers wieder sich in die Richtung drehen soll. Wo ich mich dann frage, aber woher soll es denn kommen? Also ich weiß ich nicht. Also weiß nicht, ob ich zu bearish gerade bin. Aber soll mir mal einer erklären, woher jetzt die großen Inflows kommen sollen? Siehst du das gerade? Also fließen die Gelder wieder jetzt aus KI raus, um da so eine kleine Überleitung zu machen? Wir sehen ja jetzt gerade diese Woche so einen kleineren, war schon okay, Dip. Aber de facto siehst du da das Geld wieder in Rückfluss zu Krypto dann auch kommen, was jetzt in KI geflossen ist? Oder woher kommen die Gelder?
Ich glaube, dass wir hier das... Ich glaube, der Großteil sind zwei verschiedene Anlegergruppen. Also du hast die sehr risikoaversen, dem schnellen Geld suchenden Retail-Trader im Kryptobereich, der ja dann in Meme-Coins etc. investiert ist. Das sind ja die wenigsten, die jetzt zum Beispiel langfristig in Aktien investieren ja in Meme-Coins. Also das ist so ehrlich, muss man sein. Und ich glaube, dass der Markt, wenn das Narrativ passt, schnell drehen kann. Klar brauchst du ein, zwei so Acceleration-Events, die den ganzen Markt wieder nach oben schieben. Aber dann hast du wieder diesen Inflow der risikoaversen Trader im Kryptobereich. Also ich denke schon, dass das passieren kann. Aber die Struktur ist natürlich jetzt auch eine andere, weil du hast neben denen, neben den Goldjägern hast du jetzt ja auch viele institutionelle Player im Kryptobereich mit den ganzen ETFs. Das war ja auch vor 4-5 Jahren undenkbar. Ja. Diese ganze Struktur hat sich geändert. Das heißt, du hast auf der einen Seite die eher langfristig oder stabiler ausgelegten Investoren in dem ETF Bitcoin Ethereum Bereich und auf der anderen Seite hast du den ganzen Retail-Sektor, der gerade im Moment ein bisschen so gesidelined ist und warten, dass der Kurs wieder steigt. Weil wie wir alle wissen, Retail kauft in steigende Kurse. Keiner kauft das Bottom.
Mhm. Ja. Apropos Bottom, also wir sehen hier einige Kerzen nach unten. War das hier das Leo Aschenbrenner Sell-Off? Hier am Mittwoch, ich weiß nicht, wann war das? Vielleicht kannst du nochmal einordnen, wer das überhaupt ist. Da gab es jetzt auch einen OMR-Podcast zu Leo Aschenbrenner, das deutsche Wunderkind aus dem Silicon Valley. Ich glaube, da müsste er noch irgendwo unterwegs sein, ne? Vielleicht kannst du doch nochmal zwei, drei Worte zu sagen.
Leopold Aschenbrenner hatte ja seinen eigenen Investmentfonds, Situational Awareness. Der war ursprünglich war er bei OpenAI, ich glaube im Risk-Team. Ist bei OpenAI aber rausgeworfen worden, hat dann sehr zeitig seinen Investmentfonds aufgesetzt mit der Zielgabe, ich glaube, voll und ganz an KI. Hatte auch dann etliche wirklich unglaublich gute Investments. Ich glaube, dass er seinen Fonds von 200 Millionen hochskaliert hat auf 40 Milliarden. Also wirklich unglaublich, unglaublich gute Investments in SK Hynix und so relativ früh rein. Also wirklich irre. Ja, die Woche ist er liquidiert worden. So, man muss da, also das Ganze hat so Wolf of Wall Street Charakter, was da wirklich hinter den Szenen getribbelt worden ist. Weiß nicht, ob wir das jemals erfahren, aber Leopold Aschenbrenner hätte die Woche am Wochenende oder heiratet am Wochenende. War natürlich dadurch abgelenkt. Dann kam der Marktcrash am Mittwoch. Viele vermuten auch aufgrund von Äußerungen von Citadel, in dem Fall also auch von dem CEO von Citadel, Ken Griffin und seinem Team, dass dieses Jahr oder dass jetzt quasi, dass beim Zinsentscheid die Zinsen erhöht werden. Dadurch hat der Markt ein bisschen panikmäßig reagiert. Die ganzen KI-Unternehmen sind nach unten gerauscht, also gerade SK Hynix zum Beispiel, wo Leopold hohe Positionen hatte. Und er ist im Prinzip dazu gezwungen worden, seine Positionen zu liquidieren, also ein klassischer Margin Call. Und Citadel ist dann eingesprungen und gesagt: Hey, pass auf, wir übernehmen gerne deine Positionen, bevor die Börse morgen aufmacht. Never play with the big guys.
Ja, es ist,
Jetzt sitzt er da.
klingt so ein bisschen nach, wir drücken dich in die Ecke und dann sagen wir, hey, komm, wir
Genau.
helfen dir.
Klar, Ken Griffin von Citadel hat jetzt quasi Leopold Aschenbrenner im Prinzip die Positionen übernommen. Wie entspannt diese Hochzeit jetzt am Wochenende ist, weiß ich nicht.
Es war ja so das German Wunderkind. Der Typ ist ja, glaube ich, auch erst 24.
Ja, super
Genau,
jung.
also super, super jung. Ist bei OpenAI rausgeflogen, weil er dort auf gewisse, sagen wir mal, ethische Themen, glaube ich, hingewiesen hat. Deswegen hat er auch dieses Situational Awareness. Das war, glaube ich, ein Paper über 150 Seiten, was er geschrieben hat. Und so hat er dann auch seinen Fonds genannt. War natürlich auch super connected in der ganzen KI und Silicon Valley Bubble. Ja, hatte da, glaube ich, auch ganz, ganz gute Insights, so wo man rein investieren kann und wie sich das Ganze so entwickelt. Aber natürlich, ja, mit 24, ich glaube, der hat irgendwann mal Jugendforsch gewonnen. Ich glaube, mit 12, 13, relativ früh, hat sein Abi gemacht, war an der Top-Tier-Uni mit 19 fertig. Also es ist.
Immer besser in der Knast, also er ist schon auch hochgegangen.
Ja, total, total, total. Ja, also falls ihr euch das mal anhören wollt, gibt es verschiedene Podcasts. Er hat einen Podcast gemacht auf Englisch. Müsst ihr mal auf Spotify oder eurer Plattform der Wahl einfach mal suchen. Und OMR hat da so ein bisschen mit, ich glaube, Philipp Klöckler und wie heißt der andere? Ohne Aktien wird schwer. Ach, ja, genau, richtig. Wie heißt er denn? Komm gerade nicht drauf, der mit der Brille. Die quasi waren mit Philipp und haben so ein bisschen eingeordnet, wer ist, was er macht, etc. pp. Daher habe ich eigentlich auch meine Infos hier an der Stelle. Alright. Gut, vielleicht noch ganz kurz. Das, was ich eben erwähnt hatte, Strategy hat, wenn nicht heute noch irgendwo was reinkommt am 31. Juli um 12.18 Uhr, nehmen wir hier gerade auf, dann hat Strategy tatsächlich seit Ewigkeiten den ersten Monat nichts gekauft. Das ist natürlich auch das sagt viel aus, ja. Da bin ich gespannt, wann es da wieder zu den ersten Kaufbewegungen kommen wird und ob das vielleicht ein Positivsignal in den Markt rein ist, wobei ich das auch nicht mehr so wirklich,
Nee.
nur wirklich sehe.
Also ich glaube, mittlerweile hat Strategy den Markt so trainiert, dass ich glaube, dass wahrscheinlich nicht einmal ein Verkauf große Marktbewegungen mit sich bringen würde, genauso wenig wie ein Kauf. Ich glaube,
Aber das war ja genau das, was sie vorhatten, ne? Das war ja so das, wo
was
sie auch
ja
gesagt
klar natürlich.
haben, ne, so den Markt einmal immunisieren, haben sie es genannt, ja, und den einmal sozusagen widerstandsfähiger zu machen gegen die Themen, dass sie auch mal verkaufen und regelmäßiger verkaufen. Ja, let's see, ob das wirklich so ist und ob das wirklich so standhält. Dann hast du, lieber Sascha, diese Woche über China und die eigenen Chip-Industrie geschrieben und danach ist der komplette südkoreanische Markt eingebrochen. Was sagst du zu deiner Verteidigung?
Nein. Andersrum, der Markt ist eingebrochen. Ich habe drüber geschrieben.
Ja, ich weiß.
Das zahlt ja auch in diese Paul Leopold Aschenbrenner-Geschichte ein.
Ja.
Es hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass am Montag der Kospi, also quasi der koreanische Aktienindex, wo vor allen Dingen Firmen wie Samsung oder SK Hynix groß vertreten sind, also Chiphersteller am Ende des Tages,
ja.
Der hat natürlich, ist am Montag und am Dienstag kollidiert, dass auch der Handel kurz ausgesetzt worden ist. Hintergrund vermutlich, also zum einen, dass Umsatzerwartungen getroffen worden sind, aber zum anderen auch, dass China jetzt einen Konkurrenten hochgezogen hat, der auch, wo Chips herstellen kann in dem Umfang wie die Konkurrenz. Und da ist natürlich jetzt ein bisschen Panik im Markt, weil wenn China jetzt auf einmal Chips im großen Stil produziert, dann kann es natürlich sein, dass sich das auch auf die etablierten Chip-Hersteller durchschlägt. Mhm. So hat man dann quasi bis Dienstag ist dann der Kurs ziemlich runtergegangen und es ist natürlich dann auch ein perfekter Zeitpunkt gewesen, hier Leopold aus dem Game rauszunehmen, indem man den Kurs nochmal nach unten geschoben hat.
Ja. Wer das Ganze abonnieren möchte, kleiner Service-Hinweis, Working on Tomorrow, das ist der Newsletter, den du, Sascha, hast, inzwischen auch schon bei 957 Abonnenten. Das ging relativ fix, oder?
Ja, auf LinkedIn. Also ich schreibe täglich LinkedIn, über alle Tech-News so global. Also da ist alles drin von Fusionsenergie zu Biotech, also wirklich alles, was ist gerade los in der ganzen Tech-Welt.
Ja. Seit wann machst du das eigentlich?
Seit jetzt. Weiß ich nicht. Ein paar Wochen?
Ja, ich wollte es sagen.
7 Wochen, sowas?
Ich wollte es gerade sagen. Dafür sind irgendwie 1000 Abonnenten so vom Scratch eigentlich ganz okay, ne? Würde ich sagen.
Ja.
Ja, okay. Tippitoppi. Also, wer Bock hat, ich hau's mal in die Beschreibung. Dann könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Dann habe ich mir noch was rausgesucht. Es gab wieder aus internen Kreisen von Trump gab es wieder letzten Endes Wetten auf Kalshi. Und das war tatsächlich jemand, der Operator von dem Teleprompter von Donald Trump war, der die ganzen Reden schon sozusagen kannte, weil er die auf dem Teleprompter einspielen musste und der damit wohl über 100.000 Dollar gemacht hat, wo ich mir dann auch teilweise so denke, so yo, für 100.000 Dollar deinen Job zu verlieren im Government, weiß ich jetzt nicht, ja, ob es das jetzt unbedingt wert war, denke eher nicht, ja. Dann hatte ich noch eine Sache gefunden. Pavel Durov ist jetzt auf der Terrorismusliste von Russland gelandet. Finde ich auch mal sehr spannend, dass die überhaupt quasi solche Listen noch führen. Aber es ist natürlich alles, was gegen das Regime ist. Grundsätzlich landet dann wahrscheinlich auf der Liste jeder, der nicht fahnentreu ist. Und Pavel Durov von Telegram ist natürlich den Russen höchstwahrscheinlich ein Dorn im Auge und ich weiß gar nicht, der ist da auch immer sehr systemkritisch unterwegs gewesen, die letzten
Jahre. Vor allen Dingen auch super, vor allen Dingen ist er auch super immer für Free Speech und das ist ja auch gerade das, was viele westliche Staaten ankreiden, dass eben Telegram nicht moderiert ist, dass quasi da im Prinzip jeder schreiben kann, was er will, aber es ist natürlich ein bisschen so wie X bloß mit der Gruppendynamik. Da gibt es eine sehr interessante oder eine kürzlich veröffentlichte Keynote von ihm. Müssen wir bei YouTube schauen, also ist wirklich spannender Typ.
Kann ich mal gucken, wenn du da was hast, würde ich es sonst auch nochmal mit in die Shownotes reinpacken. Dann so diese ganze Thematik, wir hatten ja letzte Woche schon darüber gesprochen, BitMEX, genau eigentlich am Aufnahmetag kam diese Info ein paar Stunden vorher raus, dass BitMEX schließt, da hatten wir schon zu gesprochen und tatsächlich ein paar Tage später, am Wochenende, am Sonntag, kam die Information, dass BitMart schließt, ja, auch relativ zeitnah. Das muss ich sagen, das hatte man gar nicht so wirklich auf dem Schirm oder hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich war bei denen auch mal auf dem Event in Dubai eingeladen. Das war letztes Jahr im Zuge der Token 2049. Die hatten dieses Jahr auch noch einigermaßen gute Zahlen vorgelegt und hatten auch in Australien eine Lizenz bekommen. Also da wäre man jetzt von den Indikatoren nicht unbedingt von ausgegangen, dass da irgendwas passieren könnte. Und die sagen jetzt aber auch, dass sie den Betrieb einstellen. Sehr spannend. Und es gibt noch ein paar andere kleinere Exchanges, die jetzt auch tatsächlich sich so aussortieren. Hättest du das erwartet, gerade jetzt auch bei Bitmart?
Nee, vom Bitmart nicht. Also Bitmart war auch für mich relativ überraschend, weil wir ja tatsächlich auch den CEO dieses Jahr auf der Conference gehabt hätten als Speaker. Ja.
Sascha, komm, gib Insights.
Nee, ich hab keine. Ich war in Hongkong im Februar noch auf einer Abendveranstaltung von Bitmart. Also
ja, genau. Ich war damals im Burj Khalifa, die hatten so ein Abendevent auch gemacht, oben in dieser Bar. Das war sehr beeindruckend, aber bringt dir alles nichts, diese ganzen Events und shiny, shiny, glossy, glossy nach außen, wenn dir dein Geschäft anscheinend wegrennt und du es nicht hinbekommst, das sauber durch so einen Bärenmarkt zu managen. Ja, aber ist manchmal so und zeigt aber auch eigentlich die letzten Zyklen war es eigentlich immer so, dass dann solche Schließungen von Exchanges eigentlich immer so ein Stück weit das Bottom markiert haben.
Wolltest du das Bottom gerade?
Bitte?
Callst du das Bottom?
Naja, das würde ich jetzt noch nicht zu 100% sagen. Ich sehe noch eine Chance, dass wir nochmal unter 60 gehen, so Richtung 55. Aber so zwischen 50, 60 würde ich schon sagen, tiefer. Also da müsste schon irgendwas Signifikantes noch um die Ecke kommen, dass es uns da so durchdrückt nach unten. Glaube ich nicht. So. Und jetzt auch, wenn ich so sehe, so die ganzen Entlassungen und so die letzten. Also weil, guck mal, damals bei 20, wann war das? 2023 war es auch so. Da waren wir eigentlich so am Auslaufen des Bärenmarktes. Ja, wir hatten eigentlich das Gröbste schon durch. Dann kamen noch ein paar Entlassungen hier und da. Ist mir ja dann damals auch passiert bei Chainalysis, dass ich irgendwie noch nicht über die 6 Monate hinweg war und da dann mit rausgespült wurde in den Layoffs. Und dann danach hat der Markt wieder, ne, 1-2 Monate später wieder angezogen. Also für mich ist es immer so ein Indikator von, der Markt bereinigt sich jetzt mal, die Kündigungen kommen, die Kündigungen sind so ein bisschen kosmetische Korrektur, ja, und danach war es meist so, dass der Markt wieder sich in die richtige Richtung entwickelt hat. Also, aber kann ich jetzt sagen, ob das in 4 bis 8 Wochen passiert? Nein, ja, aber zumindest waren das immer so die Indikatoren und Themen, die einfach so am Ende eines Bärenmarktes dementsprechend immer gekommen sind. Und von daher ist jetzt nichts Ungewöhnliches, würde ich jetzt mal sagen. Ja, genau, aber Bitmart hätte ich jetzt auch nicht vermutet, tatsächlich.
Ja.
Genau. Gut. Ansonsten, Sascha, was gibt's noch? Jetzt haben wir natürlich deinen Call to Action für die Conference so ein bisschen verpasst am Anfang. Das hätten wir eigentlich am Anfang machen sollen. Vielleicht packen wir das nächste Woche nochmal an den Anfang mit rein. Du hast nochmal ein paar Updates und ein paar News mit dabei.
Conference, genau, ist jetzt kostenfrei für jedermann. Sprich, Anmeldung bitte trotzdem über die Webseite, aber sowohl am 15. als auch am 16. September diesen Jahres findet die Conference in Dortmund in der Kokerei statt. Kein Eintrittspreis, Registrierung aber trotzdem notwendig.
Genau, perfekt. Hauen wir auch nochmal in die Shownotes einen Link. Wann nochmal, Sascha? 15. 16. September?
Exakt.
Korrekt, perfekt. Genau, wir schauen auch gerade, dass wir ein Vorabend-Event wie letztes Jahr machen. War, glaube ich, letztes Jahr ganz cool. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Location sind wir gerade noch gemeinsam auf der Suche und schauen aber wieder, dass wir ein cooles Vorabend-Event veranstalten. Gemeinsam mit Crypto-Nerds und ein paar Partnern wie letztes Jahr. Und ja, wir starten selbst auch in die Beta-Phase von unserer eigenen Lernplattform. Das ist jetzt natürlich ganz spannend. Wie läuft das an? Wie wird das angenommen? Also wir hatten über 100 Anmeldungen auf die Beta-Phase. Also bin ich sehr gespannt, wie viele davon dann tatsächlich auch wirklich aktiv mittesten. Aber uns geht es ja gar nicht darum, irgendwie mit 100, über 100 Leuten zu testen, sondern wirklich ein kleiner Kreis, der sich das wirklich sehr, sehr gut anschaut. Wenn da 20, 30 Tester am Ende richtig stark durchgehen, reicht das auch tatsächlich schon. Ich bin gespannt. 17.8. ist Kickoff. Wer da Bock hat, noch dabei zu sein, ich packe euch unten auch nochmal einen Link rein oder schreibt mir gerne. Ja, und ansonsten würde ich sagen, Sascha, gibt es irgendwelche Dinge für die nächsten Wochen? Nächste Woche, August, was steht da so an?
Die Woche, ich habe hier in meinem Podcast mit den Börsenmedien, hatte ich die Woche Saga von BFC drin. Vielleicht auch spannend für jeden Hörer, weil es ja ursprünglich mal ein Blockchain-Investment-Fonds war, aber jetzt stark auf KI geht. Nächste Woche Mittwoch habe ich Martin Ford, Autor und Futurist, hat geschrieben unter anderem Rise of Robots, auch super spannender Typ. Ja, und ansonsten gar nicht so viel mehr.
Wahrscheinlich viel Vorbereitung für die Conference dann im August jetzt. Da wird sich wahrscheinlich weiter verdichten. Genau, bei mir geht es nächste Woche nochmal kurz eine Woche mit der Family weg. Und danach wird bis Jahresende durchgezogen. So schaut es aktuell aus. Ansonsten würde ich sagen, Freunde, schönes Wochenende. Bleibt gesund, bleibt munter und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Adios.